Liebe Gemeinde, das ist unser Leben Licht und Schatten und auch Trauer und Freude, oft alles beieinander. Höhen und Tiefen, und wer es anders will und wer nur hören will, der ist im christlichen Glauben falsch. Höhen und Tiefen, das ganze Leben. Und auch wenn wir gern die Tiefen vermeiden würden und auch gern, wenn wir das Leid natürlich vermeiden würden, wer liebt, leidet. Und wer lebt und wer liebt und wer gern auf dieser Welt ist, muss auch damit rechnen, dass es eben schwere Tage gibt. Ich möchte Ihnen Verse aus dem 2. Korintherbrief vorlesen von Paulus für den heutigen letzten Sonntag nach Epiphanias. Der 2. Korintherbrief ist der persönlichste Brief von Paulus und er öffnet da wirklich sein Innenleben. Und hier, das werden Sie gleich merken, geht es sehr viel ums Licht, aber es geht auch um Leid und es geht auch um Zerbrechlichkeit. Es ist Gott, der gesprochen hat, Licht aus der Finsternis soll hervorleuchten. Dieser Gott hat uns einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntniskeit der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Also kurz gesagt, in Jesus erkennen wir Gott und es soll uns ein Strahlen aufs Gesicht zaubern. Paulus sagt, wir haben diesen Schatz aber nur in irdenen, in zerbrechlichen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft eben nicht von uns komme, sondern von Gott. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist wohl bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden niemals verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen wohl allezeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, aber nur damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Warum die Predigtkommission 2 Korintherbriefe nacheinander auf Sonntage legt, weiß ich nicht. Manches wiederholt sich jetzt zum letzten Sonntag, aber Wiederholungen sind ja nicht schlecht, wie wir pädagogisch wissen. Paulus schreibt nach Korinth, weil seine Autorität auf dem Spiel steht, sein Ansehen. In Korinth sind Kritiker laut geworden, die haben gesagt, Paulus kann gar nicht ein von Gott beauftragter Apostel sein, er ist schwach, er ist krank, er zittert, aus ihm kann nicht der Geist Gottes sprechen. Wer hat Stimmung gegen Paulus gemacht? Es gab auch damals umherziehende Wandermissionare, also genauso wie Paulus. Und in Korinth, einer Stadt im Altertum, die ja zwei Häfen gehabt hat und da war sehr viel Austausch und sehr viel kam von außerhalb rein, nicht nur Handelswaren, sondern auch Ideen, Ansichten, Gedanken von Philosophen, Gedanken von Predigern und die Korinther waren unglaublich offen für neue Lehren und das hat dem Paulus am Anfang auch Türen geöffnet, deswegen hat sich eine Gemeinde gleich gegründet, aber das hat dem Paulus auch Schwierigkeiten bereitet und dem christlichen Glauben. Der Glaube an die Götterwelt des Olymp war lange erschüttert. Zeus und die anderen Götter, das waren irgendwie, wenn man so will, Menschen, die ein bisschen mehr Macht hatten, aber genauso unzuverlässig waren wie Menschen und eifersüchtig etc. etc. Die alte Religion war eigentlich nur noch Folklore, wenn Sie so wollen, für die allermeisten. Und die Menschen in Korinth suchten nach einem wahrhaftigen Glauben, der echt Antwort auf das Leben gibt, der Orientierung gibt. Und das suchen Menschen immer. Also egal in welchen Kulturen, egal in welchen Ländern, egal in welchen Religionen, Menschen suchen immer Schwarzbrot und eher keinen süßen Kuchen. Sie suchen etwas Handfestes, etwas, das sie wirklich trägt. Und dann wurde halt auch in Korinth, wie auch in Athen und in vielen anderen Städten, auf dem Marktplatz debattiert, öffentlich. Also wer gerade so wie hier auf dem Möhlerplatz, jemand stellt sich dorthin, oder wie im Speaker's Corner in London auf einer hohen Kiste und dann sagt er, ich habe eine neue Botschaft, hört mir mal zu. Und dann war in Korinth ruckzuck offensichtlich der Marktplatz dann voll von Menschen, die da debattiert haben, die sich ausgetauscht haben, kluge Leute. Aus verschiedenen Regionen und Religionen wollten die Korinther hören und dann haben einige in Korinth gesagt, diese Botschaft, die dieser Paulus spricht, daran hänge ich mein Leben, da baue ich mein Leben drauf auf. Und es gründete sich eine Gemeinde. Naja, schön und gut, beziehungsweise schön und schlecht. Paulus ist weitergezogen und hat neue Gemeinden gegründet. Und dann sind eben andere Prediger gekommen und die haben gesagt, das, was der Paulus euch sagt, das ist zwar nicht falsch, aber es ist eigentlich zu leidlastig, also zu schwere Kost. Also die Botschaft zum Kreuz, wer will denn das hören? Jesus ist auferstanden, Halleluja, Kreuz, das war, ja. Und Paulus wird nicht müde zu sagen, das ist genau das Zentrum des christlichen Glaubens, das Wort vom Kreuz. Der ohnmächtige Gott, der durch seine Liebe seine Macht gezeigt hat, der mit seiner Liebe den Hass überwunden hat, der am Kreuz leiden musste, damit sich Gott und Menschen versöhnen können und die Schuld ein anderer trägt. Ach, was sagten die Wanderprediger? Das ist doch viel zu kompliziert, dass ein Mensch ganz und gar auf diesen Christus angewiesen sei, dass er allein durch den Glauben gerettet werden soll, das ist viel zu radikal. Wir wollen es etwas schöner haben, etwas softer, etwas, ja, eine Botschaft, die uns aufbaut, die uns, heute würde man sagen, happy macht. Aber mit Paulus nicht. Und ich vermute mal, mit Gott und Jesus auch nicht. Also mit Gott Vater und Gott Sohn, das habe ich schon gemacht, wie viele Menschen Gott und Jesus auseinanderdividiert. Das sollte man auch nicht tun. Paulus muss sich jetzt verteidigen gegen die falschen Propheten, er nennt sie auch so. Die Gemeinde in Korinth kommt vom Kurs ab, sie geht diesen falschen Predigern auf den Leim und Paulus erinnert jetzt die Korinther, den ganzen zweiten Korintherbrief hindurch, an das, was Gott eigentlich gemacht hat. An die Botschaft von der Versöhnung, das ist vor allem dann im fünften Kapitel, ich habe aus dem vierten Kapitel gelesen. Und er schreibt dann eben, dass Gott es ist, der ein helles Licht in unseren Herzen hat aufleuchten lassen. Gott hat euch vom Dunkel befreit. Ihr seid neue Menschen in Jesus Christus. Gott hat euch Licht geschenkt, hat euch Klarheit gebracht. Er hat die Welt geordnet am Anbeginn der Schöpfung, indem er gesprochen hat, es werde Licht und es ward Licht. Und ohne sein Licht wäre die Welt immer noch im Chaos. Nach dieser ersten Schöpfung aber kommt nun die zweite Schöpfung. Und diese zweite Schöpfung hat wieder viel, schreibt Paulus, mit dem Licht zu tun. Der helle Stern über der Krippe von Bethlehem, Wegweiser für Jesus, dem Licht der Welt, der Sohn Gottes, der die Schöpfung erneuert, der ein helles Licht aufleuchten lässt und die Finsternis hat es nicht ergriffen, obwohl sie es gern getan hätte. Man denke nur an König Herodes, der den Befehl gegeben hat, alle männlichen Neugeborenen unter 2 Jahren töten, damit kein neuer König kommt. Und man denke nur an die vielen Feinde, die sich Jesus gemacht hat, weil er nichts anderes getan hat, als von der Gnade und der Liebe Gottes zu reden. Und das wollten die Menschen nicht, die Mächtigen. Der Hohepriester Kaiphas im Tempel, der hat sein ganzes Geschäftsmodell darauf aufgebaut, dass die Menschen sich mit Gott versöhnen wollten und im Tempel opfern mussten und Opfertiere bezahlen mussten und das ganze Geld auch noch in Tempelwährung umgewechselt werden musste. Und das war ein mieser Kurs für die, die gekommen sind. Der Tempel war eine riesige Bankkammer, ein Schatz. Sie erinnern sich, wie Jesus in diesen Tempel dann gegangen ist und alle Leute rausgeworfen hat. Raus mit euch, ihr habt eine Räuberhöhle aus dem Haus Gottes gemacht, das soll ein Bethaus sein. Damit macht man sich keine Freunde. Aber für die Wahrheit einstehen ist halt manchmal auch ein Kampf. Und man zieht dann den Zorn der Mächtigen auf sich. Gott lächelt die Welt im neugeborenen Christuskind an. Gott lässt sein Angesicht erleuchten in dem Mann am Kreuz, der die Welt voller Versöhnungsbereitschaft anblickt. Das ist die Botschaft. Gott lässt diesen Menschen, diesen Gottessohn, wahrer Mensch und wahrer Gott, nicht im Tod. Das ist die Botschaft. An Ostern ist das neue Leben sichtbar und spürbar geworden. Paulus bekommt Einwände zu hören. Wenn es denn so ist, warum gibt es denn immer noch Not und Elend? Sag uns das mal. Warum werden Christen denn krank? Warum werden sie von der Obrigkeit verfolgt? Das Sein in Christus muss doch mehr sein als ein heller Schein in den Herzen, der ab und zu mal aufflackert. Wir glauben an die totale Überwindung der Finsternis hier und jetzt. Und das war die Botschaft der Wanderprediger. Paulus argumentiert aber dagegen, so einfach ist das nicht. Das Leid ist nicht aus der Welt. Paulus erklärt niemals, wo das Leid herkommt. Er spricht dem Leid niemals einen Sinn zu. Das hört man manchmal auch in christlichen Predigten. Gott hat das Leid geschickt, um die Menschen zu erziehen. Ehrlich? Ich habe 4 Kinder. Glauben Sie, dass ich ein Kind über eine Straße jagen würde im Alter von 2, damit die anderen 3 dann sehen, wie es ist, wenn man nicht gehorcht? Wenn doch schon ihr zu euren Kindern gut seid, wie viel mehr wird euer himmlischer Vater im Himmel gut sein? Was sagt Jesus? Also, dass Gott Leid schickt, ist ein schwerer Gedanke, um uns zu erziehen. Paulus redet davon nie. Man kann darüber diskutieren, klar, und das Leid gibt uns manchmal auch zu denken und das Leid macht uns demütig. Aber ob das wirklich von Gott kommt? Das Leid ist auf jeden Fall da und der Glaube ist da und die Hoffnung ist da. Aber diesen Schatz, den haben wir jetzt nur, und jetzt bringt Paulus halt ein Bild, in einen zerbrechlichen Gefäß, in irdenen Töpfen, aus Ton gemacht. Die Schätze unseres Lebens, was unser Leben schön macht und bereichert, sind bedroht. Alles ist fragil, zerbrechlich, hängt am seidenen Faden. Ja, wir Menschen selbst sind wie zerbrechliche Tonkrüge. Von Erde genommen werden wir wieder zur Erde zurückkehren. Und so wie jeder Krug irgendwann zu Bruch geht, wird auch unser Leben auch einmal ein Ende nehmen. Unser Leben bekommt Risse, es bekommt Sprünge. Wir tragen Narben an Leib und Seele und es stimmt nicht, dass die Zeit alle Wunden heilt und manchmal wird es nur notdürftig gekittet. Wenn wir also so unterwegs sind, sagt Paulus, können wir nicht in einem Hoppla-Hopp, jetzt sind wir gut gelaunt und es betrifft uns das Leid der Welt nicht mehr und Halleluja, der Himmel ist schon da. Das haben die Wanderprediger gepredigt. Sondern uns Menschen widerfährt beides, Schönes und Schweres, Dunkles und Helles. Lasst euch von den falschen Predigern nicht täuschen. Es gibt nicht nur das Schöne und das Softe. Es gehören zu unserem Leben beide Seiten, leider. Die Erlösung steht noch aus. Sie hat bereits begonnen mit Jesus, aber sie steht noch aus. Es ist ein langer Weg und wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserer irdischen Existenz, damit wir auch durch das zeigen, wie wir mit dem Leid umgehen, wie viel Hoffnung, wie viel Licht, wie viel Zuversicht der Glaube gibt. Daran erkennt die Welt das auch, wie wir mit dem Leid umgehen. Mitten im Leid noch Hoffnung haben, aber nicht von uns, sondern die Kraft, sagt Paulus, kommt von Gott. Das wollen die falschen Prediger nicht wahrhaben. In Korinth gibt es Gruppierungen. Manche sagen dann halt, also wir kennen sogar den Namen von den Predigern, Kephas, Apollos. Also Kephas jetzt nicht unbedingt, das ist eigentlich der eigentliche Name von Petrus, aber auf den lassen sie sich eben auch taufen. Ja, und dann lassen sie sich auf den Apollos taufen und lassen sich auf den Paulus taufen. Da gibt es so Gruppierungen und sagen, ich gehöre mehr zu dem, die Sarah-Wagenknecht-Partei, also in Korinth sozusagen, personalisiert, die ja auch alles richtig machen, aber das nur am Rande. Und uns alles Mögliche versprechen, die einzige Partei, die weiß, wo es lang geht. Halleluja, ein bisschen mehr Demut an so einem Parteitag wäre schon ganz gut, finde ich. Aber das nur am Rande. Wir Christen wissen um das Ganze des Lebens, sagt Paulus. Wir wissen, dass es Freude und Leid gibt. Aber in allen Lebenssituationen, egal was uns passiert, wissen wir uns getragen von Gott. Der Glaube bewahrt einen nicht vor Leid. Ganz im Gegenteil. Man wird dann auch noch mitleidensfähig mit anderen Menschen. Und man trägt noch das Leid von anderen mit, weil man weiß, dass man nicht allein auf der Welt ist. Das Leid wird nicht weniger, aber die Zuversicht wird mehr. Wer denkt, es geht ihm immer gut, wenn er glaubt, der irrt. Der Glaube an Jesus gibt mir nicht in erster Linie schnelles, billiges Glück, sondern er trägt mich und gibt mir ewigen Sinn. Das ist ein feiner Unterschied. Aber elementar. Der Glaube an Jesus Christus schenkt Hoffnung, stellt mein Leben auf ein Fundament. Mein Lebenshaus, wenn Sie an die Bergpredigt denken, ist nicht auf Sand gebaut, sondern auf Fels. Und wenn Stürme kommen, wird es standhalten mit der Hilfe Gottes. Der Glaube hält mich an guten wie an schweren Tagen, weil Gott mich liebt, weil Gott mich trägt. Bittere Enttäuschungen werden uns nicht erspart bleiben, aber es werden sich immer neue Türen öffnen, neue Chancen und neue Perspektiven, Auf unserem Lebensweg wird immer Licht sein, weil Jesus das Licht der Welt an unserer Seite ist. Ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Deswegen bitten wir in jedem Gottesdienst am Ende des Gottesdienstes, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Wir reifen mit Niederlagen, wir erleben schwere Schicksalsschläge, aber wir hoffen, dass mit der Hilfe Gottes selbst aus Bitterem etwas Neues und Schönes wachsen kann. Auch wenn manches zu Bruch geht, kann Gott aus den Scherben unseres Lebens mit seinem Segen, seiner heilenden Kraft überraschend Gutes entwickeln. Gott hat uns diesen Schatz in ein irdisches Gefäß gegeben, sein Licht. Soll bedeuten, wir haben das nicht aus uns und indem wir es einfach fordern, sondern wir sind stets Angewiesener. Wenn wir ohne Gott durch unser Leben gehen, werden wir natürlich es auch schaffen, vieles im Leben zu bewältigen. Man braucht, um einen Dübel in die Wand zu bohren, nicht unbedingt Gott. Man braucht, um viele Sachen zu bewältigen, nicht unbedingt Gott. Aber man braucht, um leben und sterben zu können und ein Mensch sein zu können, der feinfühlig für andere Menschen ist und der nicht nur an sich hängen bleibt, braucht man eine höhere Macht. Und Paulus sagt, diese höhere Macht hat sich offenbart in diesem Gottessohn Jesus Christus. Wenn wir ohne Gott durchs Leben gehen, ist es so, wie wenn ich jetzt meinen schwarzen Talar anhabe. Ich setze mein weißes Bäffchen, meine Hoffnung, nicht an. Wenn es mich hart auf hart kommt, laufe ich erstmal nur rum und habe keine Hoffnung. Aber wenn ich Hoffnung habe, dann ziehe ich trotzdem, wenn man so will, etwas Weißes über das Schwarze. Versuche dennoch daran zu glauben, versuche vielleicht zu sagen wie Jakob am Jabbok, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Versuche dennoch die Hoffnung hochzuhalten und Paulus sagt es eben auch im Römerbrief, wieder alle Hoffnung, wo es gar keine Hoffnung mehr gibt. Und siehe da, die Erfahrung zeigt, plötzlich ist Gott da, wo wir gar nicht mehr damit gerechnet haben. Und plötzlich ist Gott immer da gewesen im Rückblick. Und plötzlich ist Gott da und hat uns unserer Trübsal und Angst nicht preisgegeben. Und sein heller Schein hat in uns neue Lebenskräfte geweckt, hat uns die Kraft gegeben, den nächsten Schritt zu wagen. Und so fügt sich Schritt um Schritt zu einem gesegneten Lebensweg. Ich möchte Ihnen ein paar Verse aus Leonard Cohens Lied Anthem vorlesen, also Hymne. Vielleicht kennen das die einen oder anderen. Und da schreibt Leonard Cohen, ich lese aufs Deutsch, ich kann jetzt nicht mehr fortlaufen, inmitten der gesetzlosen Masse. Während die Mörder in den oberen Etagen lauthals ihre Gebete blärren, müssen sie wissen, sie haben etwas heraufbeschworen. Sie werden noch von uns hören. Also läutet die Glocken, die noch klingen. Da ist ein Riss in allem. Da ist der Spalt, durch den das Licht einfällt. Ein wunderbares Lied von Cohen. Wenn man denkt, es geht gar nichts mehr, alles ist grau und wenn man dann sagt, naja, was sollen wir denn schon machen, jetzt gerade in unserer Zeit, Krieg und vieles andere, dann, ihr werdet noch von uns hören, lasst die Glocken läuten, da ist ein Riss in allem, der Spalt, durch den das Licht einfällt. Das fängt erstmal privat bei mir selber an als Mensch, bei jedem von uns, dass man mit sich das erarbeiten muss, dass man Hoffnung und Kraft in sein Leben lässt. Und das zeigt sich dann eben natürlich auch in Zivilcourage. Ich möchte Ihnen mal wieder mein Kreuz zeigen. Ich dachte, das bringe ich Ihnen heute Morgen mit. Das hat ein Freund von mir, der Rudolf Spiet, der ist Pfarrer in Heubach bei Schwäbisch Gmünd und zugleich Schreiner. Der Rudi Spiet mir geschenkt, selber gemacht, als meine Mutter gestorben ist. Und ich habe das hier und da schon mal erklärt, wie der Rudi das gemeint hat. Hier oben sehen Sie im Kreuzzentrum eine Träne. Aber die Träne, die gibt trotzdem den Blick frei. Also man kann durchschauen. Und in der Träne mittendrin hängt dieses Glas, dieses Prisma. Und wenn man dann halt, jetzt habe ich kein Licht, na, Sie wissen, was da rauskommt. Wenn man jetzt ins Licht rausgeht, dann kommen ganz viele Regenbögen. Also das Licht fällt auf das Prisma und dann kommt halt auf der anderen Seite, kommen die Spektralfarben, da heißt es, glaube ich, wenn Physiklehrer unter uns sind, verzeihen Sie, wenn ich den falschen Begriff verwende. Also ich glaube, dass die Spektralfarben, das weiße Licht fällt drauf und dann kommen diese Regenbogenfarben oder die Farbpalette auf der anderen Seite raus. Mir ist dieses Kreuz schon oft wirklich eine Hilfe gewesen, wo ich mir gesagt habe, ich muss auch in meinem Schmerz oder meiner Ohnmacht, in meiner Mittelmäßigkeit, in meiner Müdigkeit, setzen Sie Ihre Begriffe ein, wo man auf jeden Fall nichts mehr lebt, wo man nicht mehr spürt, dass es einen noch gibt, wo man seinen Tag nur hinter sich bringt und leicht gebeugt läuft. Dieses Kreuz ist mir immer wieder ein Zeichen geworden, wenn dann das Licht drauf gefallen ist und ich die Farben gesehen habe und ich wusste, Gott ist bei mir, ich muss keine Angst haben. Der Rudi hat es ein bisschen baufällig unten, das fällt immer um, das hoffen wir aber mal nicht. Wenn ich recht weiß, ist es aus Kirschholz. Ich lese am Ende nochmal die Verse von Paulus und versuche sie zu aktualisieren mit Worten von einem Kollegen von mir, Pfarrer in Stuttgart, ich habe den Namen gerade nicht mehr verrat, der eine wunderbare Andacht im evangelischen Gemeindeplatz zu diesem Text geschrieben hat. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, wir werden niemals verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir sind zerbrechlich, aber Gott hält uns. Wir sind schwach, aber Gottes Kraft ist in unserer Schwachheit mächtig. Wir sind unter Druck. Viele Aufgaben, wenig Zeit, begrenzte Ressourcen. Aber wir werden nicht erdrückt werden. Wir bleiben ratlos zurück angesichts von bestialischem Terror und Krieg, aber wir werden nicht verzweifeln. Wir sind verfolgt von Unruhe und Zweifeln, aber wir sind von Gott noch nie im Stich gelassen worden. Wir fühlen uns zu Boden geworfen von Krankheit, Leid und Trauer. Und doch bekommen wir von Gott die Kraft, um immer wieder neu aufzustehen. Unsere Zugehörigkeit zu Jesus Christus mutet uns viel zu, aber sie tröstet uns zugleich. Unser Leiden und unsere Schwäche trennen uns nicht von Gott. Im Gegenteil, sie verbinden uns mit ihm umso fester. Denn sie sind Teil unseres Weges in den Ostermorgen. Und das macht, dass unser Herz leuchtet und ich ergänze unsere Augen manchmal auch. Also gehen wir los. Mit Glaube, mit Hoffnung, mit Liebe, mit Gott. Amen.